Montessori-Pädagogik ist sicherlich kein Allheilmittel, gerade angesichts der großen Herausforderungen heutzutage. Aber wenn Sie sehen, dass junge Menschen in der Lage sind, selbstständig zu agieren, selbstständig zu denken, Spaß am Lernen haben, ihre eigene Freiheit nutzen und die Freiheit der anderen respektieren und das mit viel individueller Zuwendung gearbeitet wird, dann ist das zumindest sicherlich kein Fehler, wenn das allgemeine Schulsystem davon profitieren würde und mehr profitieren würde.
Hallo, ich bin Caroline Haro-Gnendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht's jetzt um die Pädagogin Maria Montessori. Es wird spannend, weil meine Kollegin Julia Rübisch mit Christa Kantner und mit Jörg Beusen spricht, zwei Engagierten aus Montessori-Verbänden. Und zwar darüber, warum Maria Montessori damals eine Vorreiterin war. Außerdem, welche neuen Forschungsergebnisse es über sie gibt und natürlich, wie ihre Pädagogik heute funktioniert. Zu sehen gibt's diesen Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's.
Maria Montessori hat zwischen 1870 und 1952 gelebt, lange Zeit in Italien, aber unter anderem auch in Spanien und Indien. Sie ist dann in den Niederlanden gestorben. Heute ist sie vielen vor allem wegen ihrer damals neuartigen Ideen zur Kindererziehung bekannt. Dabei war sie von Haus aus eigentlich Naturwissenschaftlerin und Ärztin. Und gerade ist Maria Montessori noch aus zwei anderen Gründen wieder im Gespräch. Da ist nämlich zum einen ein Buch erschienen. Der lange Schatten Maria Montessoris, der Traum vom perfekten Kind. In dem beschäftigt sich die österreichische Pädagogikprofessorin Sabine Seichter mit zum Teil rassistischen bzw. abwertenden Gedanken bei Montessori. Und jetzt ist im Frühjahr ein Film in die Kinos gekommen, der heißt wie seine Hauptfigur Maria Montessori. Herr Beusen, ich weiß, Sie haben sowohl den Film gesehen, als sich auch schon mit dem Buch auseinandergesetzt.
Ja, das ist richtig.
Da werden ja zwei sehr verschiedene Facetten von Maria Montessori gezeigt, beziehungsweise zwei verschiedene Bilder. Was würden Sie denn sagen, wer war denn diese Person Maria Montessori?
Maria Montessori hat über 50 Jahre gewirkt. Wie gesagt, angefangen als Ärztin, dann Anthropologin, dann 40 Jahre als Frau, die ihre Pädagogik weiterentwickelt und verbreitet hat. Und in so einem langen Leben ist es klar, da gibt es Sachen, wo man im Nachhinein sich fragt, warum war das so? Und das Buch behandelt eine frühe Phase, aus meiner Sicht sehr zugespitzt. Wenn ich das Bild nehme, was im Film gezeigt wird von ihr, das ist eher das, was ich verstehe und was, glaube ich, gelten sollte, wenn man an sie denkt.
Eine Version von Maria Montessori, die lernen wir im Film kennen. Und da schauen wir jetzt noch mal ganz kurz in eine Szene rein.
Also Kinder, wer weiß, was eine Feder ist? Na, was ist eine Feder? Die Feder ist ganz weiß und weiß. Akile, eine Feder. Sprich mir nach. Eine Feder.
Eine Feder.
Tina, das ist eine Feder. Feder. Ja. Hier. Eine Feder. Guck mir auf die Lippen, wie ich es ausspreche. Feder. Agostino? Feder. Ja, schon sehr gut. Machst du gut? Ja, Ciro, verlass mich ruhig. So, jetzt versuchen wir alle mal das Wort Feder zu schreiben. Und jetzt, Anna, du schreibst das Wort mit der Hand. Tina, dir gebe ich die Buchstaben und du legst das Wort Feder.
Was hast du gehört?
Eine Feder. Feder. Tina, kommst du zurecht?
Ja.
Feder. Na komm, zeig's mir mal. Wir wollen jetzt das Wort schreiben, Feder. Soll ich dir helfen? Pass auf. Ei. Eine. Gut. Und Feder. Und dann ein, schau mir auf die Lippen. E. schön. Und zum Schluss. Gut gemacht, Tina. Ich wusste es.
Frau Kantner, wenn wir uns jetzt diese Szene eben anschauen, was würden Sie denn sagen, was ist denn daran noch typisch Montessori? Was findet man heute vielleicht so auch in der Montessori-Einrichtung und was sieht heute anders aus?
Ja, zuerst muss man an der Stelle auch noch mal deutlich sagen, dieser Film zeigt Maria Montessori in ihrer zeitgeschichtlichen Einordnung. Und das war früher wirklich kaum vorstellbar, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen schulisch oder nach einem pädagogischen Konzept unterrichtet wurden oder einfach weitergebildet wurden. Und diese Szene mit der Feder zeigt eigentlich, wie man auf unterschiedlichen Aneignungsniveaus Kindern auch mit Beeinträchtigungen Angebote machen kann, wenn man sie als lernfähig betrachtet, was sicherlich eine der Errungenschaften Montessoris zur damaligen Zeit war, jedes Kind dort abzuholen, wo es steht. Und das ist genau das, was die heutige Pädagogik auch noch macht und was mich sehr fasziniert an der Montessori-Arbeit. Kinder werden dort abgeholt, wo sie stehen. Man hat Vertrauen in die Kinder, dass sie sich alle weiterentwickeln wollen und nach ihren Möglichkeiten auch weiterentwickeln, wenn man entsprechend Materialien, eine passende Umgebung anbietet, die heute natürlich ganz anders aussieht als zur Jahrhundertwende, andere Materialien beinhaltet, natürlich auch Materialien aus unserer Zeit beinhaltet, aber vom Prinzip her Respekt, Achtung vorm Kind und seiner Bildungs- und Lernfähigkeit. Das sind die Prinzipien, die auch heute noch so gelten.
Jetzt hatten Sie gerade die Materialien angesprochen. Ne? Was könnte das denn zum Beispiel heutzutage dann sein? Also wenn man jetzt, ne, gerade in der Szene geht es jetzt zum Beispiel jetzt um Leseförderung, wenn ich das richtig interpretiert
das
habe.
Das ist mehr als Leseförderung, weil es ist Aneignung des Gegenstandes. Mhm. Also dieser Feder in ihrer Weichheit, in ihrer Farbe, in ihrer Leichtigkeit und die Sprache mit hinzuzunehmen und die Schrift mit hinzuzunehmen. Also wirklich die Feder in ihrer Gesamtheit zu erfassen, was für die damalige Zeit einfach unglaublich war. Denn da sah Unterricht immer so aus, dass der Erwachsene Wissen vermittelt und versucht zu erziehen und Wissen weiterzugeben. Und Montessori hat das Kind in den Blick genommen, die unterschiedlichen Aneignungsniveaus angeboten und diese Aneignungsniveaus auch nicht gegeneinander aufgewertet, gewertet, das eine wäre das Bessere als das andere, sondern sie gleichberechtigt stehen gelassen.
Sie liegt auch auf dem Herzen, ja.
Das ist ja in einem Jahr entstanden, wo sie nachweisen wollte und nachgewiesen hat, dass Kinder mit Behinderung lernfähig sind. Das ist eigentlich ein heilpädagogisches Lehrerausbildungsinstitut gewesen mit einer angeschlossenen kleinen Modellschule. Denn man glaubt in Italien nicht, dass diese Kinder lernfähig sind. Entsprechend hat man sie praktisch aus der Schule ausgeschlossen. Und sie hat die darauffolgenden Jahre stark dafür gekämpft, dass Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche, dass heilpädagogische und sonderpädagogische Maßnahmen durchgeführt werden sollten und bei den Erwachsenen auch Erwachsenenbildung gemacht, damit die, wenn sie nun Kinder auf die Welt setzen, eben auch auf vieles achten, was heute selbstverständlich ist. Also das war eigentlich ihr Fokus. Wie kann sie die soziale Situation damals verändern? Und in diesem einen Jahr hat sie halt das nachgewiesen gegen die sehr skeptische Männerwelt.
Was ja auch im Film auch nochmal ganz gut rüberkommt.
Ja,
ne?
Genau.
Jetzt an der Stelle auch nochmal wichtig der Hinweis, dass Montessori-Einrichtungen sich ja auch an Kinder richten mit sogenannter Behinderung, aber eben auch an alle Kinder so, ne? Vielleicht können Sie, Frau Kantner, noch mal ganz kurz erklären, was für Arten von Einrichtungen, Montessori-Einrichtungen gibt es denn überhaupt?
Ja, es gibt die sogenannten Kinderhäuser, die aus Krippe und Kindergarten bestehen. Das sind so die geläufigeren Begriffe. Es gibt aber auch Montessori-Pädagogik schon in einem sehr frühen Bereich. Also wir sagen von 0 bis 3. Das hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Das war anfangs gar nicht so sehr im Fokus. Es gibt Schulen auf allen Entwicklungsstufen. und bis hin teilweise zu einzelnen Projekten dann im nachschulischen Bereich. Es gibt inzwischen auch Montessori-Pädagogik für Menschen mit für ältere Menschen im Geriatriebereich. Okay. Also auch da gibt es ganz spannende Projekte.
Können Sie den Begriff bitte nochmal kurz erklären? Ja,
mit Menschen, sehr alten Menschen.
Ja. Okay. Genau. Herr Beusen, Ihre Kinder waren ja zumindest zeitweise mal auf Montessori-Schulen. Übrigens ja auch wie eine Menge Promis, habe ich festgestellt. Ja. Also zum Beispiel Jeff Bezos, der Amazon-Chef, oder der Google-Gründer Larry Page oder auch die bekannte Sängerin Taylor Swift. Die waren alle Montessori-Schüler auch. Wie war das denn, wenn Sie sich zurückerinnern, waren Sie da gleich von überzeugt von dieser Schulform oder also waren Sie auch mal ein bisschen skeptisch zwischendurch?
Also ich denke, es ist wie damals in vielen Familien, die Mütter haben sich überlegt, wo gehen die Kinder auf die Schule. Und wenn die Männer das irgendwie nachvollziehen können, dann sagen sie, okay, dann machen wir es halt. Und so war das bei uns auch. Die drei Kinder waren relativ nah beieinander im Alter. Und meine Frau hatte gesehen, dass da eine Schule gegründet wird in Hofheim bei Frankfurt und hat gesagt, da gehen wir hin. Ja, hört sich gut an. Und ich hatte mit dem Beruf genug zu tun. Und wenn es lief, dann habe ich mir auch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich fand mich dann aber doch ein paar Jahre später als Vereinsvorsitzender vom Trägerverein wieder.
Ja, Sie sprechen es gerade an, genau. Ihre Kinder, die sind ja inzwischen erwachsen.
Die sind in den 30ern, genau.
Genau, gehen gar nicht mehr zur Schule. Aber Sie sind ja ehrenamtlich aktiv bei Montessori Deutschland. Genau. Was genau fasziniert Sie denn so an dieser Pädagogik oder an Maria Montessori?
Also am Anfang als Vater an der Einrichtung in Hofheim, da ging es einfach darum, der Schule und dem Kinderhaus eine Umgebung zu bereiten, ja, wo die gut arbeiten können. Man hat ja finanzielle, rechtliche, alle möglichen Restriktionen oder sagen wir Anforderungen. Und ein ehrenamtlicher Vorstand muss da einfach dann versuchen, das Ganze so strukturiert zu kriegen, dass die Pädagogen ihre Arbeit machen können, die Eltern zufrieden sind und die Kinder lernen und sich entwickeln. Und daraus hat sich ergeben, ich habe gemerkt, so im Verbandsbereich war ganz wenig vorhanden und habe dann gesagt, ich will da meinen Beitrag leisten, um diese Verbände aufzubauen. War lange im Landesverband in Hessen und die letzten 10 Jahre bin ich jetzt Vorsitzender vom Bundesverband, um aus einem rechtlosen Gebilde einen vernünftigen Verband zu machen mit proaktiver Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsentwicklung und solche Dinge. Und ich mache es immer noch, obwohl meine Kinder schon lange aus der Schule raus sind, weil erstens, meine Frau würde sagen, ich muss ja was Gescheites zu tun haben, sonst wäre ich zu Hause nicht auszuhalten. Aber man könnte ja auch andere Sachen machen. Inzwischen bin ich wirklich überzeugt. Und vor allen Dingen, ich arbeite von Anfang an mit Menschen wie Christa Kantner, mit Lehrern und Lehrerinnen. Die sind handfest, denen geht es ums Kind. Und das motiviert mich immer wieder. Das ist eigentlich die Hauptsache.
Frau Kantner, Sie haben ja ursprünglich Grund- und Hauptschullehramt studiert und haben sich dann aber auch relativ schnell schon für Montessori begeistert. Mhm. Sie haben aber im Studium bestimmt auch jede Menge anderer pädagogischer Konzepte kennengelernt. Können Sie noch mal ganz kurz erklären, warum ausgerechnet dieses pädagogische Konzept Sie so fasziniert hat?
Ja, ich habe in der Ausbildung einfach auch gemerkt, ich war mit meiner Rolle als Lehrerin nicht zufrieden. Ich habe mich vorbereitet, ich habe geschaut, dass ich die Inhalte so transportabel mache, dass die Kinder mitkommen. Aber es hat mir das Handwerkszeug und das Material gefehlt, wirklich dem individuellen Kind ein Angebot zu machen, unabhängig von seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es mitbringt. Und habe dann gemerkt, aha, die Montessori-Pädagogik bietet hier Lösungen und Möglichkeiten an. Und habe dann auch bereits meine erste wissenschaftliche Hausarbeit über Freiarbeit bei Kindern im Grundschulalter geschrieben, war sehr viel im Kinderzentrum in München bei der Aktion Sonnenschein und habe dann auch im Aufbaustudium meine zweite wissenschaftliche Hausarbeit, dann mit Schwerpunkt Kinder, damals sagte man noch geistig behinderte Kinder, und Freiarbeit geschrieben, weil sich damals auch noch die Frage gestellt hat, können denn Menschen mit geistiger Behinderung überhaupt mit dieser Freiheit umgehen und Freiarbeit machen, so wie sich Montessori das dann vorgestellt hat.
Das heißt, Sie würden auch sagen, dass Montessori da einfach dann auch was leisten kann aus Ihrer Sicht, was andere pädagogische Konzepte so nicht hinbekommen.
Genau, und was angeboten hat, auch ein pädagogisches System, in dem ich mich wiederfinden konnte. Und wirklich diese Aufmerksamkeit dem einzelnen Kind gegenüber, Respekt vor seinen Bedürfnissen, Gewährung von Freiheiten bis zu der Grenze, wo die Freiheit der anderen beeinträchtigt wird. Ja, es ist kein Laissez-faire, das muss man immer wieder sagen. Montessori-Pädagogik hat ganz klare Rahmenbedingungen, hat auch vorbereitete Erzieher, vorbereitete Umgebung, Begleitung der Kinder und wirft sie nicht einfach nur ins kalte Wasser. Und das hat mich sehr beeindruckt und das tut es heute immer noch, weil es für mich die Möglichkeit ist, also ich stehe auch zu dem Begriff Sonderpädagogik, denn unsere Pädagogik ist eine besondere Pädagogik, nicht eine absondernde, sondern eine Pädagogik für besondere Kinder. Und die Montessori-Pädagogik erfüllt diese Kriterien.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Montessori-Pädagogik geredet, aber das noch gar nicht richtig handfest zu sehen bekommen. Deswegen zeigen wir Ihnen jetzt noch ganz kurz einen Ausschnitt aus einem Montessori-Kinderhaus in Stuttgart-Weilendorf, wie es da ausschaut. Frau Kantner, jetzt bezogen auf diese kurzen Szenen, die wir da gesehen haben. Dieser bekannte Satz, den man kennt von Maria Montessori, hilf mir, es selbst zu tun. Wo findet man den denn da wieder in der Szene oder in den Szenen?
Ja, Sie sehen die erwachsene Person, die Erzieherin, die zeigt, anleitet, aber das Kind ist dasjenige, das dann umsetzt, das begreift, das tut, um einfach sich in seiner Konzentration und Aufmerksamkeit an den Gegenstand zu binden und in dieser, dafür haben wir auch einen Fachbegriff, Polarisation der Aufmerksamkeit, alle Eindrücke, die es von außerhalb hat, durch das Material zu ordnen und sozusagen seine innere Weiterentwicklung selbst zu leisten. Darf und das kann nur das Kind selbst machen und niemand von außen.
Ja, darf ich Sie da noch mal ganz kurz, da noch mal einhaken, Polarisation der Aufmerksamkeit, das ist ein komplizierter Begriff. Wie könnte man den noch so runterbrechen? Wie würde man den denn heutzutage übersetzen?
Ja, das ist einfach eine ganz tiefe Konzentration und Hingabe an die Arbeit mit dem Material, mit dem Gegenstand. Kann aber auch im wissenschaftlichen Bereich sein, Hingabe an eine wissenschaftliche Vorgehensweise, wenn man ein Werk verfasst. Also es muss jetzt nicht ein Material konkret sein. Und sich in dieser Konzentration komplett auf sich selbst zu beziehen, sich nicht ablenken zu lassen, Dinge zu wiederholen, bis man so einen eigenen Sättigkeitsgrad erreicht hat und merkt, aha, jetzt bin ich an dem Punkt zufrieden und das erreicht zu haben, was ich mir innerlich vorgestellt habe.
Ja. Herr Bausen, Sie. Ja, ein Begriff, der in die gleiche Richtung geht, ist Flow. Man einfach diese tiefe Konzentration hat. Das hat man ja auch als Erwachsener manchmal. Und bei den Kindern ist es, das hat Montessori beobachtet, dass das die Phasen sind, wo die einfach so viel aufnehmen. Also lernen praktisch. Mhm.
Und das hat man auch gut in dem Film jetzt gesehen. Also es ist nicht nur dieses, es selbst zu tun, sondern die Art und Weise, wie die Kinder das in dieser kleinen Sequenz getan haben. Der Junge, der sich wirklich so auf die Glocken konzentriert hat. Die Kinder, die in ihrem musikalischen Spiel waren, die mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit bei der Sache waren und sich auch von äußeren Reizen vielleicht mal kurz haben ablenken lassen. Sie müssen sich ja vorstellen, da steht jemand mit der Kamera direkt vor ihnen und filmt ihnen ins Gesicht. Und trotzdem war es den Kindern wichtig, genau ihrer Tätigkeit weiter nachzugehen.
Ja. Weil die Pädagogik, wie sie auch an Schulen umgesetzt wird, das ist dann nicht reine Materialarbeit. Ich meine, es fängt dann mit der Struktur, es gibt meistens jahrgangsgemischte Gruppen, Verzicht auf Ziffernoten. Es ist, die Rolle des Lehrers ist ganz anders. Und das ist ein ganzes Bündel von Dingen, die zusammenkommen. Und das hat dann nicht mehr damit zu tun, dass ein Kind ein Material hat. Natürlich auch mit zunehmendem Alter. Und es ist dann altersbezogen angepasst, sowohl von der Ausbildung der Pädagoginnen als auch von der Gestaltung der Lernräume.
Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, Gestaltung der Lernräume. Da hätte ich nochmal eben genau an Sie eine Frage. Und zwar leben wir in einer sehr digitalisierten Welt. In der Maria Montessoris Pädagogik spielt ja aber vor allem auch Natur und Naturwissenschaften eine große Rolle. Wie geht das denn zusammen oder geht das überhaupt zusammen? Digitalisierung und dieser Naturbezug.
Montessori hat davon gesprochen, dass jedes Kind ist ein Kind seiner Zeit. Und das heißt, wenn die Welt sich ändert, dann muss auch die Umgebung, die das Kind in der Schule oder in der Kita vorfindet, muss sich ändern. Und für uns ist es so, dass wir dann bezogen auf die Altersstufe überlegen, wie können digitale Mittel Werkzeuge sein oder Mittel sein, dass die Kinder lernen. Ja, aber bei uns in der Schule ist nicht das Tablet das Mittel, um alle Lerninhalte serviert zu bekommen, sondern die Lehrer und Lehrerinnen überlegen sich, wie kann man das einsetzen, um bestimmte Lerneffekte zu erzielen. Also wirklich zielgerichtet und selektiv. Und das wird natürlich mit zunehmendem Alter intensiver. Aber zum Beispiel im Kinderhaus braucht man das eigentlich gar nicht. Ja, und in der Grundschule muss man langsam, gezielt, überlegt anfangen, dass es dann die Kompetenzen hat, die ein Kind dann in der Sekundarstufe braucht, um dann mit Recherchen im Internet und so weiter zu arbeiten. Aber wir versuchen das zu vermeiden, dass das Hardware angeschafft wird. Mhm. Und dann überlegt man sich, was machen wir denn damit? Denn werden womöglich, einfach weil man das hat, dann werden Dinge getan, die eigentlich keinen Sinn machen. Also wir gehen umgekehrt vor, nämlich was wollen wir eigentlich für ein Lernergebnis haben und dann überlegen, wie kann man Technik dafür einsetzen.
Wie könnte das denn zum Beispiel aussehen?
Naja, man kann zum Beispiel schon in der Grundschule, wenn es um mathematische Begriffe oder Konzepte geht, es gibt so eine Art Spielroboter, wo man also praktisch so basale Schritte macht Richtung Programmierung. Was für mich, also ich bin Mathematiker, also für mich ist das eine Abwandlung von mathematischer Logik. Ja, und da fängt man halt anders heute an. Man hat andere Instrumente als so klassisch, wie man halt Mathematik gelernt hat. Immer der Zeit angepasst und was man an Möglichkeiten hat.
Jetzt sind wir, die Zeit rast schon wieder fast am Ende. Deswegen würde ich Ihnen beiden jetzt zum Schluss noch eine Frage stellen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Eine Schule und Lehrermangel sind gerade große Themen und immer wieder Themen. Ne? Wie soll die Schule reformiert werden? Was braucht es da für Veränderungen und so? Ist Montessori-Pädagogik oder aus Ihrer Sicht die Lösung? Also, dass man einfach sagt, jetzt in Deutschland flächendeckend Montessori-Pädagogik und dann klappt's?
Montessori-Pädagogik ist sicherlich kein Allheilmittel, gerade angesichts der großen Herausforderungen heutzutage. Aber wenn Sie sehen, dass junge Menschen in der Lage sind, selbstständig zu agieren, selbstständig zu denken, Spaß am Lernen haben, ihre eigene Freiheit nutzen und die Freiheit der anderen respektieren und das mit viel individueller Zuwendung gearbeitet wird, dann ist das zumindest sicherlich kein Fehler, wenn das allgemeine Schulsystem davon profitieren würde und mehr profitieren würde.
Man sieht ja praktisch jeden Tag eine Idee oder eine Forderung, was man jetzt ändern könnte am Schulsystem. Und ich sehe das systemisch. Die Pädagogen, die wollen das Richtige, die machen sich ganz viele Gedanken, wie sie wirksam sein können. Aber die Strukturen sind ja eigentlich 200 alt. Ja, und der Rahmen, in dem man überlegt, was kann man ändern, sind die klassischen Instrumente wie Zensuren, Hausaufgaben, Klausuren, Sitzenbleiben, Glieder des Schulsystems und so weiter und so weiter. Und das ist ein Instrumentarium, was schon so lange existiert, dass man sich gar keine Gedanken mehr macht, dass man es auch anders machen könnte. Und ich würde einfach sagen, wenn man auf der Grundlage von dem, was man heute weiß, wie Kinder sich entwickeln, in welchen Phasen sie lernen und wie sie lernen. Und dann würde man ein weißes Blatt Papier nehmen und überlegen, wie sollte Schule sein. Dann bilde ich mir ein, da würde man schon vieles von der Montessori-Pädagogik dort erkennen. Ja? Aber dahin zu kommen, ist ganz schwierig, denn das ist ja ein Tanker, wenn man so will. Ja? Und wenn da lauter Segelboote draus kommen sollen, also wie kommt man von hier nach da? Da habe ich nicht das Patentrezept.
Eine Frage, die ich mir auch noch gestellt habe, als ich recherchiert habe. Viele Montessori-Einrichtungen sind ja privat. Manche sind staatlich und haben ein Montessori-Profil, aber die meisten Einrichtungen sind wohl schon in privater Trägerschaft. Wie ist das denn? Ist Montessori denn, also die Frage richtet sich jetzt auch gerne an Sie beide, ist das denn was dann eher für Wohlhabende oder ist es auch was, was sich an alle richtet?
Ja, da kann ich gerne drauf antworten. Gerade in Baden-Württemberg legen wir sehr viel Wert drauf, dass Montessori-Pädagogik sowohl an Einrichtungen in privater Trägerschaft wie auch an staatlichen Schulen angeboten werden kann. Und wir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die aus eigenem Engagement die Montessori-Ausbildung machen und tatsächlich die Materialien und die Prinzipien in ihre tägliche Arbeit auch an staatlichen Einrichtungen mit hineinnehmen. Es ist uns ganz wichtig, dass es eben keine elitäre Pädagogik ist, sondern eine Pädagogik, die einfach jedem Kind gut tut.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, außerdem auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter Kirchenfernsehen und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge zur Pädagogik von Maria Montessori gefallen hat, wie wär's mit Folge 113, eine Diskussion darüber, wie zeitgemäß der Religionsunterricht in Schulen heute ist.